ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche sehr gerne mit Menschen, die einen staunen lassen. Und wenn du mit Zauberern, mit Magiern sprichst, dann weißt du, das wird auf jeden Fall passieren.
Talk mit Thies.
Es sieht ja gefährlich aus und es ist eigentlich theoretisch nicht gefährlich, aber man kann gar nicht so doof denken, wie es passieren kann.
Zauberei kann durchaus gefährlich sein.
Ja, ja.
Ja, da kommt auch schon was rüber und zwar, ich denke, das ist die 2977.
Stimmt, oder? Lass mal es dabei, damit du nicht...
Ihr seid total verrückt!
Auch wenn es bei uns lustig brutal war,
ja,
aber es war sehr brutal gegenüber der Frau. Ich war damals noch sehr jung und...
Zauber-Groupie sozusagen.
War ein Groupie und fand ihn sehr, sehr cool. Und dann ist er in Stockholm da an mir vorbeigeradelt und hat kurz Hallo gesagt.
Und da war die Coolness auch dahin.
Timothy Trust und Diamond gehören zu den bekanntesten und renommiertesten deutschen Magier-Duos. Sie verbinden klassische Zauberkunst mit Mentalmagie, also so Gedankenlesen zum Beispiel, Comedy oder auch Großillusionen. Sie sind mehrfach deutsche Meister, Vize-Weltmeister der Zauberkunst und wurden 2025 ausgezeichnet als Magier des Jahres vom Magischen Zirkel hier in Deutschland. Aktuell sind die beiden dreimal täglich im Europapark zu sehen mit ihrer Show Simsala. Wo das BIM geblieben ist, das habe ich sie natürlich auch gefragt, als wir uns in Baden-Baden getroffen haben. Und da haben wir über ihre Anfänge natürlich gesprochen. Diamond zaubert in der Tat, seit sie 10 ist und hat auch nie etwas anderes gemacht in ihrem Leben. Timothy ist schon 20 Jahre länger im Geschäft und wie die beiden sich begegnet sind, das ist eine schöne Geschichte. Eine ihrer bekanntesten Nummern ist das Gedankenlesen. Das sind keine übersinnlichen Fähigkeiten, sagen sie ja auch. Es ist ein Trick. Und trotzdem bist du völlig baff, wenn du an eine Zahl denkst und Diamond dir sofort sagt, welche Zahl das ist. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System, das jahrelange Übung braucht. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie das theoretisch funktionieren könnte. Denn selbst, wenn du auf die Worte von Timothy achtest, die etwas verraten könnten, hast du keine Ahnung, wie sie es machen, mit so wenigen Worten in so kurzer Zeit. Es ist immer wieder ein Vergnügen, sich verblüffen zu lassen. Sie beherrschen das in Perfektion. Damit sind sie auch Vize-Weltmeister geworden mit dieser Nummer. Was mich auch überrascht hat, dass manche Nummern, die gefährlich aussehen, also die Frau, die mit dem Schwert in der Kiste durchbohrt wird zum Beispiel, durchaus auch gefährlich sein kann. Es war eine unglaublich sympathische, lockere und vor allem auch verblüffende Begegnung. Viel Spaß mit den beiden.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Moin. Hallo.
So. Ey Leute, wirklich, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber eben wart ihr noch draußen und jetzt sitzt ihr hier.
Wir sind selbst verwundert. Wir schaffen es, uns selbst zu verzaubern. Das ist der Wahnsinn.
Und ich weiß nicht, wie lange ihr an dieser Nummer gearbeitet habt.
In meinem Fall 55 Jahre.
Ja, ihr gehört zu den bekanntesten und renommiertesten deutschen Magier-Duos und verbindet klassische Zauberkunst mit mentalen Geschichten, Mentalmagie, bisschen Comedy, Großillusion. Was ist Großillusion? Wo beginnt die Großillusion?
Die beginnt da, wo die Bühne so groß ist, dass man Kartentrick nicht mehr zeigen kann. Also man kann natürlich immer versuchen, dann bestimmte Sachen aufzublasen mit irgendwelchen Kameraübertragungen oder sowas. Aber da sind wir jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großer Freund von, weil irgendwie live ist eben live. Und da möchte man, wenn man live irgendwo hingeht, nicht unbedingt noch auf den Bildschirm schauen.
Ja.
Ja, und deswegen würden wir jetzt auf einer großen Bühne keine Kartentricks oder Münztricks mehr zeigen, sondern wir würden versuchen, das so rüberzubringen, dass das auch 1:1 sichtbar ist und der Effekt auch wahrnehmbar ist aus, sagen wir mal, 20, 30 Metern oder so.
Ja, ich glaube, da gibt es in der Zauberszene bestimmt eine bestimmte Definition dafür, aber für uns ist es eben genau das.
Letztens hat auch jemand gesagt, wir sind ja eigentlich gar keine Zauber, wir machen eine Comedy-Show mit Zauberelementen.
Das war sogar unser Regisseur, der das gesagt hat.
Das hat unser Regisseur gesagt. Ja, also das ist eine Sache der Perspektive. Ich glaube, wenn wir die Wahl haben zwischen einem guten Effekt und einem guten Gag, würden wir tatsächlich den guten Gag eigentlich vorziehen.
Ja, wobei du auch viele schlechte Gags auf Lager hast, ne?
Das ist im Auge. Die einen sagen so, die anderen so.
Das ist im Auge des Betrachters oder im Ohr. Nein, das ist ja die Frage, was ist ein Flachwitz? Also ich meine, ich finde, das ist schwierig. Es geht ja immer ums Timing, ja? Genau, Müssen wir mal drüber reden, nachdem du in unserer Show warst.
Ja, ja, wie empfindest du sonst seine Gags, die er so außerhalb Backstage macht?
Das Problem ist, dass ich die jetzt seit über 16 Jahren höre und ich das schon gar nicht mehr einschätzen kann, ob irgendwas lustig ist oder nicht, denn ich kenne sie schon alle auswendig.
Ich habe im Blog auf jeden Fall, habe ich mal so ein bisschen gelesen und da bringst du ja zum Schluss mal so drei Karlauer, ne, so drei, und die fand ich aber richtig gut.
Ja?
Ja, die fand ich richtig witzig.
Jetzt, das kann doch gar nicht
sein. Ruf mir das mal bitte in Erinnerung.
Also warum sind Eisbären nicht unumstritten? Ach, das musst du selber überlegen. Das ist ja lustig.
Warte mal, ich dachte, Eisbären sind nicht unumstritten.
Warum sind Eisbären nicht unumstritten?
Ja, das weiß ich nicht mal mehr. Also ich dachte mir sozusagen, ich kenne nur einen Eisbär, der am Nord- und Südpol lebt, nennt man. Bipolar.
Ach, bipolar.
Ja, genau, aber ich kenne es nicht.
Und hier, warum sind sie nicht ganz unumstritten? Sie polarisieren.
Ah.
Es ist deiner. Verstehst du, dein Gag? Ich zitiere deinen eigenen Gag.
Ja.
Okay, wie nennt man es, wenn Algen tanzen?
Das habe ich geschrieben.
Ja.
Wenn Algen tanzen, warte mal.
Die kenne ich noch gar nicht. Du mal? Hast du mich auch überrascht jetzt nach 16 Jahren.
Aber das sind schon ältere Blogs. Dann,
ich würde sagen, die sind aus dem Jahre 2026.
Ja, wirklich?
Mai, Juni vielleicht. Ja, aber so weit bin ich jetzt auch nicht zurückgegangen.
Ich muss mich an dieser Stelle rechtfertigen. Weil wir haben jetzt unsere 306. Show gerade gespielt. Ja. Zur Erklärung. Wir sind gerade im Europapark und spielen da im Globe Theater. Das ist ein wunderschönes Holztheater. Und wo man wirklich auch so dieses Bad in der Menge hat, wo du so die Leute wirklich ganz nah an dir dran hast. Und wir machen aber eine ganz schön hohe Schlagzahl. Ja? Und dann bin ich tatsächlich so, heute zum Beispiel ist mir Folgendes passiert. Also wir hatten ja heute auch,
etwas abends auf.
Genau. Abends auf. Was haben wir heute für einen Tag?
Du hast also schon, heute ist ein Montag auf jeden Fall.
Und wir haben schon drei Shows gespielt, haben noch zwischendurch mit unserem Requisiteur unsere Requisiten geupdatet. Dann kam noch ein Zauberkollege vorbei, mit dem haben wir noch gefachsimmelt. Dann war ich noch im Lager und dann sind wir hier jetzt hergefahren nach Baden-Baden. Und sagt man eigentlich Baden-Baden oder Baden-Baden?
Ich weiß es nicht. Ich sag Baden-Baden.
Okay.
Das hätte ich auch gesagt.
Oder?
Wir streiten uns da immer ein bisschen drüber. Ja, es kommt ja aus Berlin.
Genau, und du kommst aus Karlsruhe. Ja. Also du weißt es.
Ja.
Aus Baden.
Ist eben richtig,
ich weiß nicht, ist es Baden-Baden oder ist es Baden-Baden?
Ja. Jedenfalls, das nur zu meiner Erklärung. Also, und dann in der dritten Show, und ich hatte mittags gegessen mit einem Kollegen vom Europapark, der da arbeitete in einem Gewerk, das, ich weiß nicht mal, was das ist, vielleicht Elektrotechnik oder sowas, der hat mich angesprochen, dass die Show doch so toll war. Er heißt Louis und ich hatte ihn ja letztens auch sozusagen involviert in die Show und dann in der nächsten Show sitzt er original im Publikum und ich erkenne ihn nicht. Okay. Und ich so, wie heißen Sie? Und er so, naja, Louis. Und ich so,
Das Louis, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Das kommt mir bekannt vor.
Das war vor 30 Minuten.
Ja, genau. Das also es ist wirklich, also es ist Wahnsinn, weil unser Schlagzeug.
Ja, wir haben sehr viele Shows und da passieren dann manchmal auch ein paar Witze, an die man sich vielleicht nicht erinnern kann.
Also wir haben unsere 306. Show jetzt gespielt seit März. Also das heißt, ich möchte sagen, wir sind jetzt nicht die bekanntesten Zauberer, aber wir sind auf jeden Fall die, die am meisten arbeiten. Das kann man schon sagen. Also ich glaube,
ihr seid the hardest working magicians in Showbiz.
Ja, genau. Also wir haben es noch nicht geschafft, unser Business zu skalieren. Wir machen noch 1:1 Zauberei und Gage sind bei uns in einem 1:1 Verhältnis.
Auf jeden Fall, wie nennt man es, wenn Algen tanzen? Algorithmus.
Algorithmus.
Okay, mal gucken, ob du den dritten erkennst, den ich mir notiert habe nochmal. Aber ich fand den aber irgendwie ganz, ganz süß. Ich fand den eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich ihn aufgeschrieben.
Ja.
Wie nennt man es, wenn man im Rheingau die ganze Nacht Netflix schaut? Das ist so lustig. Auch den kennt er nicht.
Den habe ich mir sogar ausgedacht, glaube ich. Aber ich weiß es nicht.
Na, wenn du dir den ausgedacht hast, dann wäre gut. Bingen am Rhein. Der ist nicht so schlecht, oder?
Der ist nicht schlecht. Ja. Wir können uns selber entertainen.
Ja,
also
das ist super.
Mit unseren eigenen Sachen.
Ja, also der liest sich natürlich besser.
Wir können auch unsere eigenen Ostereier verstecken, das ist das Tolle.
Aber wirklich?
Ja.
Gab es irgendwann mal welche, die ihr erst nach Jahren wiedergefunden habt? Wie das bei so ganz normalen Familien, die oft der Fall ist.
Die schmecken sehr unerwartet dann.
Ja. Ja. Die kann man am Geruch finden.
So, kurze Begrüßungsrunde am Anfang. Beschreibt bitte jeweils mal eine typische Geste, an der man euch sofort erkennt. Ihr dürft einander auch helfen. Mhm. Ja, Diamond, was ist bei dir? Eine typische Geste.
Eine typische Geste für mich.
Ja. Oh nein, ja, du weißt sofort.
Ich weiß sofort.
Sag.
Sie hat so eine
Oh, ich kann das nicht sehen.
Wieso?
Ich kann das, das tut mir weh. Weil du machst gerade den Vulkaniergruß mit den Händen.
Ja, ich mache den Vulkaniergruß mit, aber er ist es nicht.
Er ist es nicht.
Weil also, wir sind überhaupt keine Trekkies oder so.
Das ist tatsächlich auf dem Foto, das gerade im Europapark sehr, sehr groß auf dem Theater, vor dem Theater hängt, mache ich diesen Gruß. Ich wusste nicht mal, wie er heißt. Das habe ich jetzt gerade von dir gelernt. Das ist aus Versehen passiert. Es ist einfach nur aus Versehen eins der besten Fotos gewesen. Und diese Handgeste war aus Versehen. Und alle sprechen mich darauf an, was unsere Show mit Star Trek zu tun hat. Mhm. Und ich muss dann alle so ein bisschen enttäuschen. Und
aber das ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, mit der Zeit gelernt haben. Manchmal muss man einfach Bilder sozusagen in den Köpfen der Leute provozieren und auch wenn man selber gar nicht weiß, was bedeutet, die Leute machen sich da manchmal schon rein.
Ja, das ist ja auch die Kunst, ne? Ist ja auch in der in der bildenden Kunst ist es ja auch so, ne? Es gibt Bilder, die einfach nur rot sind und du kannst dir deinen Teil denken. In dem Fall war das jetzt mit der Handgeste leider auch so, aber man könnte auch sagen, es ist eine magische Handgeste.
Aber wie kamst du auf diese Geste? Einfach so gemacht?
Ich habe einen gebrochenen Finger, das liegt einfach daran.
Ist das wahr?
Ja, das stimmt. Das war wirklich aus Versehen.
Das ist witzig. Ja. Okay, eine typische Geste.
Ja.
Oh ja, du kannst es. Aus irgendeinem Grund, ich kriege körperliche Schmerzen, wenn ich das sehe. Ich kann das nicht angucken. Hör auf damit, bitte.
Aber es gibt sowas Tolles, das sieht man jetzt im Radio leider nicht, aber wir Zauberer machen ja auch gerne so Fingerübungen.
Du und
hast da kann man solche Sachen ganz gut machen. Vielleicht kommt es auch daher, ne? Wenn man so Finger durcheinander durchführt in verschiedenen Gesten.
Das stimmt. Du machst gerade so eine Geste, die unglaublich schwer zu beschreiben ist. Ja. Also die Hände gehen so hin und her und es sind immer andere Hände, an denen einander, Finger, an denen vorbeigefahren wird. Ja. Also machst du Schere mit diversen Fingern an diversen Positionen und ganz schwer.
Koordination.
So, Koordination. Tim.
Ja, sowas habe ich auch. Hopp.
Das ist jetzt Zauber, der seinen Daumen gerade weg hier.
Eigentlich ist das was schon für Kinder, aber.
Das ist, aber
ich finde, das charakterisiert auch die Entwicklung von mir. Mit dem Alter wird man ja immer kindlicher. Und nein, aber so, wir haben schon dank des Europaparks oder dank dem Europapark haben wir tatsächlich auch so ein bisschen unsere Berufung als Zauberer auch für Kinder und Familien eben gefunden. Ne? Ja. Also, das heißt, das war ja so. Es war einmal.
Es war einmal.
Wir waren eigentlich von jeher eher Zauber für Erwachsene. Also ich meine in meinem Fall und ich glaube auch in deinem Fall, wir haben natürlich ganz, ganz früher mal, als wir sozusagen angefangen haben zu zaubern, du mit 10 und ich mit 10.
Ich habe mit 10
haben wir auch
angefangen.
Für Kinder gezaubert.
Und das waren die ersten Auftritte, genau.
Das waren die ersten Auftritte.
Für Kinder, die genauso alt waren wie man selbst meistens.
Ja, oder leicht jünger. Und dann sind wir eben so in diese Erwachsenenzauberer reingerutscht. Genau, ich war ja damals im Trio.
Ja, wir sind lustig, so reingerutscht in die Erwachsenen.
Ja.
Tim, komm ruhig noch einen Tick näher, wenn du kannst. Ja.
Ja. Also sind wir in diese, abgerutscht in die Erwachsenenzauberei. Und dann haben wir da so Sachen gemacht wie auf, weiß ich nicht, Weihnachtsfeiern auftreten oder so eine Sache.
Firmenfeiern.
Und dann eben Varieté. Mein erstes Varieté war 2007 in Wien, das Palazzo Wien. Und dann ging es auch los mit diesen Spiegelzelten und mit den Varietés. Und dann waren wir da in dieser Schiene drin. Und dann kam eben
eine
Corona.
Eine sehr tolle Schiene, muss ich da noch unterbrechen. Das war immer mein Traum. Also
als
Kind wollte ich immer im Varieté auftreten. Und das war dann tatsächlich mein erster Job. Ich bin dann im Varieté aufgetreten und das...
Genau. Also, ja. Dein erstes war Kristallpalast Leipzig.
In Leipzig, genau, ja. Mhm.
Also dein
habe ich gleich ganz gut angefangen, muss man sagen.
Ja. Ich wollte sagen, vor allem aus Karlsruhe kommt, dann aber erstmal der erste große Job in Leipzig.
Der erste große Job in Leipzig, aber da schließt sich auch ein bisschen der Bogen zum Europapark, denn ich war als Kind, da war ich, weiß nicht, 8 oder so vielleicht, 8, 9, war ich im Europapark im Varieté und habe zu meiner Oma gesagt, auf der Bühne möchte ich irgendwann mal stehen. Also so richtig Klischee, kitschig und zack, ein paar Jahre später ist es dann passiert.
Ne? Erst Leipzig und dann später, dann tatsächlich im Jahr danach, 2011 auf 12, waren wir dann in der Dinnershow im Europapark, die hieß Burlesque damals. Und da haben wir aber nur eine einzelne oder zwei Nummern haben wir dann nur gespielt. Und jetzt inzwischen sind wir da eher in die Moderatorenrolle reingerutscht. Und dann kam eben Corona. Und das war eben für viele ein einschneidendes Erlebnis. Und für uns war es tatsächlich ein so leid es mir tut, für diejenigen, für die es nicht so schön war, für uns war es ehrlich gesagt eine ganz gute Sache, weil es hat uns nochmal Zeit gegeben, darüber nachzudenken, wo wir eigentlich gut sind und haben festgestellt, dass wir eigentlich auch ganz gut für Familien und Kinder funktionieren und dass es eigentlich uns auch sehr, sehr viel Spaß macht und mir persönlich eigentlich noch mehr. Als für Erwachsene.
Ja, die Augen sind noch schöner, ne, von den Kindern,
wenn die staunen. Ja, und es ist so ehrlich, das Lachen ist ehrlich und die Einwände sind ehrlich. Also wenn eine kleine Sache in der Story vielleicht nicht stimmt, Kinder zeigen dir das auf. Die sagen, aber das hat doch gar keinen Sinn gemacht und so. Das ist immer sehr
oder erfrischend. Oder wenn die danach kommen und sagen, wenn die Eltern sagen, meine Tochter hat geweint, weil sie wollte nicht, dass es zu Ende ist.
Ja.
Und dann, das bricht dir natürlich das Herz. Ne?
Ja.
Und wenn so eine Emotion du schaffst, irgendwie hervorzurufen, dann denke ich, hat man den Job gut gemacht.
Jetzt habt ihr von den Anfängen schon gesprochen. Und 10 ist ja so richtig früh als so richtiger Einstieg. Also einen Zauberkasten hatten wir, glaube ich, alle mal.
Ja.
Da hat es mehr oder weniger gut geklappt. Aber man wusste ungefähr irgendwie, wie es geht. Und bei dir wurde es aber auch schon relativ ernsthaft, oder? Wer hat dich als erstes begeistert?
Also begeistert hat mich tatsächlich, das war tatsächlich im Fernsehen, David Copperfield und so, der Klassiker. Das war,
mit welcher Nummer?
Ich kann mich erinnern an die Nummer, in der er eine Frau von einer Plattform, die so mit weißen Wänden abgedeckt war, irgendwie 5 oder 10 Meter weiter auf eine andere Plattform gezaubert hat. Das ist so die Erinnerung, die als erstes jetzt kommt. Ich habe ihn dann später auch irgendwann mal live gesehen, tatsächlich hier in Deutschland. Das war natürlich ein Highlight. Und dann habe ich einen Zauberkurs gemacht in Karlsruhe. Und das hat mich total fasziniert. Also da bin ich dann hängen geblieben, habe Kontakt zum Magischen Zirkel Deutschland bekommen.
Okay.
Und bin dann
schon
relativ
früh.
Ja, relativ früh. Das war dann mit 10 habe ich diesen Kurs gemacht und mit 11 ungefähr habe ich dann Kontakt bekommen.
Das finde ich ja gut. Der Magische Zirkel in Deutschland nimmt auch schon 11-Jährige ernst.
Ja, die sind sehr gut in der Jugendförderung tatsächlich. Toll. Die kümmern sich da sehr gut. Es gibt jedes Jahr eine Art Jugendworkshop. Das sind 3-4 Tage, wo sich alle Jugendliche treffen.
In Bielefeld.
In Bielefeld. Damals war es noch in Idar-Oberstein, in der schönen Edelsteinstadt. Und da treffen sich alle Zaubern zusammen. Es gibt Kurse, es gibt Workshops, wo auch nicht nur Zauberei beigebracht wird, sondern auch Schauspiel und Bühnenpräsenz und solche Sachen. Und da bekommt man natürlich Kontakte zu anderen Gleichaltrigen und auch älteren Zauberern und kann sehr viel Erfahrung sammeln, auftreten. Und da gibt es eben auch Wettbewerbe im Magischen Zirkel. Und da bin ich relativ schnell in die Wettbewerbsszene gekommen und habe da meine eigene Nummer gezeigt. Und
selbst ausgedacht?
Ja, mit Hilfe.
Ja.
Also ich hatte einen Regisseur, Gaston. Der ist auch sehr bekannt in der Zauberszene.
Künstlername natürlich.
Ja,
Gaston. Das klingt schon so, Künstlername.
Ja, und der hat mir sehr viel geholfen. Und natürlich auch meine Eltern und andere Zauberer waren da involviert. Und da war ich relativ erfolgreich. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das beruflich machen kann. Das war für mich aus Karlsruhe völlig weit weg. Also wie kommt man da überhaupt dazu?
Und welche Nummer war das? Also was hast du dir da entwickelt mit Gaston?
Mit Gaston habe ich zusammen... Das war eine Darbietung. Ich habe mein erstes Date vorbereitet. Ich war kurz vor meinem ersten Date und habe Kleidung dafür ausgesucht. Das heißt, ich habe so eine kleine Quick-Change-Nummer gemacht, wo man innerhalb von einer Sekunde die Kleider wechseln kann und sich aussuchen kann, was man dann anhat. Und habe dann auch eine Art Kartentrick mit einem jungen Mann, mit einem Jungen, den ich auf die Bühne geholt habe, gemacht, wo sein Foto auf seiner unterschriebenen Karte war. Und ich habe quasi vorhergesagt, dass wir uns heute Abend treffen werden. Also damals war das noch beeindruckend, dass irgendwas auf einer Karte gedruckt war. Heutzutage vielleicht nicht mehr so. Aber damals war das ganz gut und ich habe damit die Hans-Klock-Trophy auch gewonnen.
Also, mit der Nummer war das, Hans-Klock-Trophy.
Die Hans-Klock-Trophy, genau. Das war in den Niederlanden und persönlich von Hans Klock überreicht. Das war natürlich das Highlight.
Da hast du wie lange zum Beispiel für geübt, für diese Nummer, die dein Einstieg war?
Also das hat sich natürlich über Jahre entwickelt,
so krass,
aber bis zu dem Zeitpunkt waren es so 2-3 Jahre.
Warst du eines von wenigen Mädchen? Weil ich habe immer das Gefühl, viele Zauberer sind einfach Männer. Total. Sind immer Männer, die zaubern.
Es ändert sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, es sind immer noch 80% Männer.
Ach, immer noch.
Mhm. Und damals war ich fast das einzige Mädchen. Also es gab noch eine andere, die Lisa, mit der war ich immer zusammen auf diesen Jugendworkshops, aber wir waren wirklich die einzigen zwei Mädchen.
Was macht die heute?
Ich habe leider den Kontakt verloren, ich weiß es leider nicht mehr. Sie ist, glaube ich, nicht mehr in der Zauberei tätig. Ja,
okay.
Sehr schade.
Tim, für wen hast du als allererstes gezaubert?
Für meinen Englischlehrer.
Ja.
Das war...
Das ist super. Für deinen Englischlehrer.
Ja, für meinen Englischlehrer. Der hatte Kinder und auf dem Kindergeburtstag von seinen Kindern habe ich gezaubert, das weiß ich noch. Das, ich habe auch, glaube ich, damals 50 D-Mark. Habe ich, glaube ich, bekommen.
Nicht schlecht als ersten Auftritt.
Ja, ja, ich fand das auch toll.
Ich glaube, ich hatte einen Blumenstrauß bekommen.
Nee, ich glaube, ich hatte 50 D-Mark, soweit ich mich erinnere. Allerdings war das so natürlich ein Trinkgeld. Ne? Also ich habe es jetzt nicht versteuert. Das tut mir leid.
Oha.
Ist aber auch wirklich lange her.
Es verjährt. Ich glaube, als Student darf man ja auch noch steuerfrei ganz oft arbeiten. Das gilt für Schüler dann genauso. War völlig in Ordnung.
Ja, danke.
Also ist ja auch wenn verjährt. Also ist ja auch schon wahnsinnig lange her. Du hast keine andere Ausbildung. Du bist einfach Fulltime-Zauberin oder hast du noch eine Ausbildung gemacht?
Nein, ich bin Fulltime-Zauberin.
Du bist Fulltime-Zauberin.
Nach dem Abitur bin ich sofort bei Timothy eingestiegen, ja.
Ja, und Timothy hat selber auch Jura studiert. Ja. Du warst Rechtsanwalt.
Genau.
Also du warst ein richtiger Rechtsanwalt.
Ja.
Wann hast du daran gezweifelt zum allerersten Mal, dass Rechtsanwalt der richtige Job ist?
Also schon eigentlich nach dem ersten Staatsexamen. Also da habe ich schon irgendwie schwer atmen müssen, als ich dann gedacht habe, oh nein, und jetzt muss ich nochmal auf ein Examen. Damals gab es ja nicht Bachelor und Master, da gab es erstes und zweites Staatsexamen. Und dann dazwischen lag eben das Referendariat. Und ich habe mit Grauen daran gedacht, dass ich nochmal so eine Prüfung machen muss, wie dieses erste Staatsexamen. Und dass ich jetzt nochmal 2 Jahre, und dann merke ich schon, aber dann war natürlich so, der Gedanke, naja gut, ich wusste auch nicht so genau, was ich jetzt machen will, wenn nicht Rechtsanwalt, also habe ich dann das zweite auch noch gemacht und ehrlich gesagt, die Referendarzeit war eigentlich auch ziemlich cool.
Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum wolltest du überhaupt Jura machen? Es ist ja auch ein bisschen trocken und du liebst ja offensichtlich Unterhaltung, du liebst ja auch Comedy.
Ja, aber man wusste damals wirklich nicht, dass das ein Berufsfeld ist. Heutzutage kannst du wahrscheinlich bei ChatGPT einfach eingeben, was kann man heutzutage werden oder so und dann kriegst du eine Liste. Und damals bist du zum Berufsinformationszentrum gegangen und die haben dir gesagt, ja, sie sind so ein Verwaltungswirt-Typ. Und ich so, okay.
Also erzähle ich auch immer sehr gerne. Ich war aber auch bei diesem Computer, wo man seine Sachen eingeben musste im Berufszentrum. Und da kam bei mir, und ich glaube, wenn man mich jetzt anschaut, dann weiß man, wie verrückt das ist, Oberfeldwebel raus. Das ist bis heute irgendwie so, was? Also,
du siehst ja aus wie so eine Disney-Prinzessin. Also wenn Disney-Prinzessin da rausgekommen wäre, dann würde ich sagen, okay.
Ja, dann gesagt, ja, okay, ne, danke schön. Elsa. Ja. Elsa.
Ich bin Olaf.
Aber,
ja, also ich glaube, das Programm hat damals noch nicht ganz so gut funktioniert wie heute vielleicht.
Ja.
Oh Gott, wie lustig ist das
denn? Und das hatte man wirklich nicht auf dem Schirm. Ne? Und ich war ja damals dann so hobbymäßig, habe ich eben nebenher gezaubert. Wir waren ein Trio mit Sascha Gramme und mit Martin Sieb. Ne?
Jawohl, die Zauderer hieß der, ne? Weiß
genau,
ich ja.
Genau, und wir waren ein Trio, wirklich ein eingeschweißtes Team von 3 Zauberern aus Berlin und waren von 1992 bis 2007 eben als solches auch eben erstmal eben amateurhaft unterwegs und dann später auch beruflich. Ja, also die Zeit war auf jeden Fall auch so eine, die mich dann letzten Endes da auch hingeführt hat. Ne? Erstmal als Trio. Dann ein bisschen aus der Zauberei, aus der Juristerei in die Zauberei reingeholt hat.
Aber das lief parallel eben eine ganze Zeit lang.
Parallel, ja. Und also 1997 bin ich Rechtsanwalt geworden und 1992 hatten wir uns kennengelernt, alle im Magischen Zirkel von Berlin auch, eben Clubmitglieder. Und dann sind wir dann 2000 alle 3 Profis geworden. Ich glaube, Sascha war sogar einer der letzten, die Profis geworden sind. Der ist ja Zahntechniker. Und der hat dann auch den als letztes geschmissen. Martin war Verwaltungswirt. Und für uns war das alles noch so ein bisschen aufregend, ob man das jetzt wirklich beruflich machen kann, weil da hatten wir keine Vorbilder.
Okay, damals hast du das Bauchreden dann wahrscheinlich auch schon in der Truppe zusammen mit Sascha
gepflegt. Genau. Also das Bauchreden, also das ehrlich gesagt lief auch so ein bisschen parallel. Das habe ich auf der Bühne dann gar nicht so sehr gezeigt, weil dafür war immer Sascha zuständig. Ne? Aber ich hatte damals, meine Tochter war geboren 2003, da habe ich dann Da habe ich dann einen Frosch mir gekauft und habe mit diesem Frosch dann mit ihr sozusagen so gespielt einfach. Und das war ihr Lieblingspuppe letzten Endes.
Damals schon George, der heute auf der Bühne ja auch mit dabei ist, genau, in euren Programmen immer wieder.
Richtig, genau. Also das ist inzwischen ist es schon ein Frosch. Update, weil der andere ist ein bisschen auseinandergefallen. Das ist jetzt schon 23 Jahre her, ja.
Und du konntest schon Bauchreden auch mit deiner Tochter oder durfte der Frosch dann?
Ja, das waren meine Übungs, das war mein Übungsobjekt. Also das muss man ja einfach machen. Also Bauchreden, das ist auch so eine Sache, die kannst du nur üben, indem du vor Leute dich stellst und mal guckst, wie das wirkt. Und manchmal sind einfach die Gags auch wichtiger, als dass du die perfekte Technik hast. Beides ist natürlich schön, aber ja, bei mir war der Schwerpunkt auch da eher so auf die Gags.
Die Gags. Ja. Diamond, hat es dich jemals gereizt, auch Bauchreden zu können? Hast du es ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert. Ein bisschen feige, und zwar in Amerika auf einem Schiff. Also wenn es schief geht, war es sehr weit weg. Aber ja, ich habe mir einen, ich habe sehr gerne Hunde. Ich habe auch einen eigenen Hund. Und dann dachte ich mir, dann hole ich mir eine Hundepuppe und habe dann auf Englisch damals auf diesem amerikanischen Schiff, da waren wir 2x3 Monate, und da gab es jede Woche einen Nachtclub, wo man was ausprobieren konnte, obwohl man dort engagiert war, aber da konnte man so ein bisschen machen, was man wollte. Und da habe ich meine eigene Hundebauchrednernummer gezeigt. Ja, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Das hat sich heißt, nicht du, weiterentwickelt.
Du aber kannst es aber auch. Ich weiß gar nicht, wie fängt man an mit dem Bauchreden? Wie fängt man an? Was ist diese erste Übung?
Naja, die besteht eigentlich aus zwei Elementen, vor allem Puppenspiel und die verstellte Stimme, wenn du so willst. Ja? Ja. Also das heißt, in dem Augenblick, wo du irgendwie so eine Stimme machen kannst, dann ist es eigentlich schon mal so der erste.
Okay, aber erste noch, Weg. Genau, da bewegen sich die Lippen aber ganz krass, genau, natürlich.
Genau, und dann gibt es eben Techniken, dass du versuchst, erstmal alle Labiale wegzulassen. Also da versuchst du einfach, dir einen Text zu machen, wo du nicht die Lippen zusammen machst. Und damit kannst du dieses, manchmal haben auch Bauchkinder dieses lustige Lächeln, dieses unnatürliche, weißt du, so dieses
leicht
unnatürliche
verkrampft.
Grinsen, weißt du, dass die sozusagen versuchen, ihren Mund ruhig zu halten. Genau, und deswegen brauchst du einfach nur Texte, die gut sind und die gut passen. Und dann geht es eigentlich auch ohne großartige Technik, solange du die Labiale umschiffst.
Ja. Das ist wirklich so ein Wort wie ich. Echt? Das kann man fast sprechen, ohne dass natürlich man den Mund bewegt.
Und ich fand jetzt auch deine verstellte Stimme, wann ihr ja sagen habt.
Und das
ja?
Lächeln war auch da.
Es gibt das auch, verkrampfte Lächeln war auch genau, da. Ja. Aber du hast recht, wenn man nicht die Lippen aufeinander machen muss, dann kann man das, dann kann man das wirklich ganz gut.
Ja, ja. Ah, ja, interessant. Und dann, kommt
wie beim Zahnarzt eigentlich. Ne?
Ja. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt so deine Hand hochhältst und sozusagen den Daumen und Mittel- und Ringfinger zusammen zu so einer Art von Flüsterfuchs machst, ja, dann kann das auch schon sehr schnell zu einer lebendigen Figur werden. Mhm. Also wenn die sozusagen dich angucken und du guckst immer so hin und sagst, guck mich nicht so an.
Ist okay.
Weißt du, also das dann kannst du schon in Konversation mit deiner Hand treten. Ja. Und es ist also für einen Anfang schon mal nicht schlecht.
Mhm. Das ist lustig. Eine Bekannte von mir, die hat sich mal den Kiefer ausgerenkt. Also
was
es gibt,
nein,
das ist so ganz lustig. Wir sind nämlich in Karlsruhe. Aha. In dieser Geschichte. Ja. Die hat sich mal den Kiefer ausgerenkt, während sie zugange war mit einem Typen, den sie an dem Abend kennengelernt hatte. Sie wusste nicht mal, wie der Typ heißt. Okay, so. Und jetzt mussten sie aber den Krankenwagen holen. Ja. Und dann wurden sie gefragt, erstmal, wie heißt sie? Und der Typ wusste das nicht, wie sie heißt. Und sie konnte es ja auch nicht sagen. Und jetzt kommt's aber. In welcher Straße wohnen sie? Und es ist in Karlsruhe die Nuitzstraße. Und das sagt man mit einem ausgerenkten Kiefer, wenn du den Mund nicht mehr zusammen. Und daran musste ich gerade denken. Es ist eine dieser legendärsten Geschichten aus dem Bekanntenkreis. Ja. Und jetzt habe ich nur gerade gedacht, als Bauchrednerin hätte sie das vielleicht sagen können.
Dann wäre es kein Problem gewesen, ne? Das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja, ausgerechnet die Nuitzstraße. Es geht Mund auseinander und Nuitzstraße. Es geht nicht. Einfach nur schlimm. Okay. So viel dazu. Ja. So viel dazu. Ja, also dein Weg war natürlich auch ein etwas längerer noch als bei Diamond,
ja,
denn du hast alle möglichen Truppen
oder
so, alle möglichen Truppen durchgemacht, die Zauderer. Dann hattet ihr mal ein Duo, ich glaube 97, hier die beiden Italiener, die beiden Mafiosi, Abdul und Luigi.
Genau. würden wir heute auch nicht mehr so machen.
Warum nicht?
Naja, die Zeiten sind etwas vorangeschritten, zum Glück. Und wir hatten auch tatsächlich letztens eine Anfrage, das mal wieder zu machen auf der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst, weil wir hatten manchmal in diesen Charakteren, die eigentlich Clown-Charakteren waren, nur eben leider mit rassistischem Hintergrund. Mhm. Und,
aber immer gegen Italiener.
Gegen Italiener, und Abdul war natürlich irgendwie Araber oder sowas.
Ja, richtig.
Ne? Und das haben wir jetzt nicht definiert, also, aber das war nicht okay. Und deswegen tat es uns natürlich dann irgendwann leid und haben wir gesagt, okay, wir müssen mal gucken, was wir dann daraus machen. Da hatten wir eben die Anfrage bei der letzten deutschen Meisterschaft in Lübeck, dass wir da auch was machen, weil diese beiden Figuren, das ist ja das Tolle, wenn du zwei Figuren hast, die funktionieren miteinander, wo der eine noch döver ist als der andere, so, ne? Also Clown, also das heißt Weißclown und Rotclown. Mhm. Ja, also der Rotclown repräsentiert dann mehr oder weniger so einen Zweijährigen und der Weißclown vielleicht einen Fünfjährigen. Und wenn du diese beide aufeinander loslässt, dann kannst du eigentlich alles damit machen. Ne? Und das war immer unser Prinzip mit Martin Sierp, mit meinem einen von den Zauderern. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, naja, okay, was können wir machen? Und dann haben wir uns dann einfach so Fischköpfe, ja, so haben wir uns rausgenommen. Wir sind dann in so einem gelben Ölzeug aufgetreten mit Bart und
im Friesenerz.
Im Friesenerz.
Friesenerz.
Genau. Ich höre bei dir auch einen ganz, ganz guten Akzent daraus.
Ja, aber ich komme auch von da oben. Deswegen, deswegen fällt mir das nicht so schwer.
Kieler Sprotte oder sowas.
Ja, Lübeck, by the way. Ja, genau. Ja. Wo ihr da eingeladen wart. Ja, wunderschöne Stadt, finde ich auch ganz toll.
Schön, Super. Und da haben wir dann diese Gruppe der Norddeutschen uns auserkoren, um die auf den Arm zu nehmen. Aber das ist, denke ich, noch erträglich. Weil
es ist auch nicht weniger diskriminierend als die Mafia.
Sorry.
Also echt. Nein, das geht schon.
Aber das Schöne ist, bei euch beiden funktioniert das eigentlich egal, was ihr für ein Kostüm anzieht.
Ja, aber
ihr seid da sehr gut eingespielt.
Ja, wir brauchen halt irgendwas, was wir selber lustig finden. Das ist immer das Ding, du brauchst etwas, was du selbst irgendwie witzig findest. Und ich muss sagen, der norddeutsche Akzent, der liegt mir auch sehr. Also das Badisch finde ich auch sehr schön. Ja. Ich habe das hier auch gelernt.
Okay, ja, also und Diamond kann auch richtig Badisch schwätzen.
Nein, nicht mehr tatsächlich. Echt? Also wenn ich noch mit zu Hause telefoniere, meinen Eltern oder so, dann kommt es manchmal noch raus. Aber ansonsten ist es sehr weit weg, leider. So auf Knopfdruck.
Da gibt es nur also sowas wie heben und halten. Also, oder,
ja gut, das, ne, da kriege ich das immer von Timothy dann mitgeteilt, wenn ich wieder sowas sage.
Ja, kannst du mal kurz heben?
Ja, kann genau. Ich kurz heben.
Ich dachte, oder, wie hoch denn noch?
Oder das Deckbett zum Beispiel, ja, das Deckbett. Ist auch so eine Sache.
Ah, das Deckbett.
Das Deckbett ist bei uns das Bettdeck quasi, also die Bettdecke. Ja.
Sehr gut.
Ja.
So Sachen, aber jetzt einfach so loslegen auf Badisch, schwierig leider.
Ja. Ja, ist ja auch nicht schlimm.
Ja.
Ist ja nicht schlimm.
Aber Norddeutsche ist auf jeden Fall so dieses Moin, rauchen deine Krabben? Nein, dann brennt dein Fischkutter.
Ja, rauchen deine Krabben. Zusammen habt ihr aber mit Abdul und Luigi auch mal einen ersten Platz gemacht in der Kategorie Disqualifikation.
Ja.
Was ist das für eine Kategorie?
Ja, die gab es auch tatsächlich und wurde auch später nie wieder jemals eingerichtet. Das war so, dass bei diesen Wettbewerben läuft es so, dass man mindestens 5 Minuten spielen muss, aber maximal 10. Und nach 9 Minuten ist immer eine gelbe Lampe, die aufleuchtet. Und nach 10 Minuten leuchtet eine rote Lampe auf. Und wenn man dann noch irgendwie einen Effekt macht oder einen Gag, dann ist man disqualifiziert. Und wir waren damals schon bekannt in Zauberkreisen als Leute, die gerne, sagen wir mal, anarchische Zauberei machen, also die, aber immer lustig, also so. Und dann haben wir schon am Anfang gesagt, weil unser Wettbewerbsnummer in Leverkusen war das, glaube ich, Leverkusen 2005 oder so. Hat dann Martin angefangen mit, ihr werdet euch fragen, was euch in den nächsten 20 Minuten erwartet. Da war schon mal die Stimmung gesetzt, weißt du, weil es geht ja nur 10 Minuten eigentlich, ne? Und dann haben wir, dann ging nach 10 Minuten der Vorhang zu, wir sind dann vorn gegangen, haben weitergemacht und die rote Lampe leuchtete und wir haben 17 Minuten gemacht und haben Standing Ovations bekommen bei diesem Zauberkongress. Und danach hat eben die Jury beschlossen, dass sie für uns eine eigene Kategorie findet nachträglich. Das war die Kategorie Disqualifikation. Und da haben wir den ersten Platz bekommen.
Als einzige Teilnehmer.
Als einzige Teilnehmer.
Der wird euch auch niemand wegnehmen.
Nee, das ist vorbei. Die Qualifikation hatten nur wir.
Ja. Lasst uns doch mal so ein paar wirklich besondere Nummern durchgehen, die ihr so über die Jahre gemacht habt. Also die Nummer, mit der ihr, glaube ich, Vize-Weltmeister in Stockholm geworden seid, das ist Diamond mit verbundenen Augen, oder? Ja. Du stehst auf der Bühne, Timothy geht ins Publikum und sagt, zeigt mir mal irgendwelche Gegenstände.
Ja.
Und du sagst, sofort, was die dort zeigen.
Genau.
Also es kann ein Ausweis sein oder ein Handy oder der Akkustand vom Handy.
Ja, ja. Hast also du dein Handy gesagt, da? Hast du dein Handy da?
Nee.
Hast nicht da? Oder irgendwas?
Ach, du meinst es?
Dann können wir es mal direkt machen.
Ja, okay. Ja,
oder nee, dann gib mir...
Okay, warte ganz kurz.
Ja, dein Ausweis da hinten, aber vielleicht da, weiß nicht, ob das in Ordnung ist, wenn wir den über den Äther...
Gib mir
mal den Ausweis.
Ja, ja.
Also wir haben nichts abgesprochen, offensichtlich.
Ich schau mal dir in die Augen, dass nicht spicken kann.
Und du konzentrierst dich mal. Verrat mal als nächstes die Nummer von seiner Mitgliedschaft, aber vielleicht nur die ersten vier.
Okay. Ja, da kommt auch schon was rüber. Und zwar, ich denke, das ist die 2977.
Stimmt, oder? Lassen wir es dabei, damit du nicht...
Ihr seid total verrückt!
Ach, das ist ja kurios.
Das ist auch meine Lieblingsnummer, muss ich sagen.
Ja.
Die macht auch nach Jahren noch Spaß, weil das auch für uns jeden Tag, wenn wir sie vorführen, was anderes ist. Ne? Also wir haben immer was anderes, wir haben immer Kontakt mit den Zuschauern. Es ist immer ein Gegenstand, den wir vielleicht noch nicht kennen oder eine Nummer, die wir nicht kennen und so weiter. Deswegen bleibt die für uns auch sehr spannend.
Mhm. Ja. Gut, aber du weißt, wie es funktioniert, Tim.
Also unter uns?
Ja.
Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
Da bin ich sehr gut. Aber das ist wirklich interessant. Und ich habe dich ja auch auf der Bühne gesehen, in einem Video zumindest schon. Mhm. Du überlegst ja gar nicht groß. Also du haust das ja direkt raus. Und da habe ich gedacht, okay, ja, der hat eine Kamera in seinem Hut, aber in dem Fall weiß ich, du hast nichts, keinen Knopf im Ohr, du hast doch keine Brille auf, wo dir irgendwas raufgespiegelt werden könnte. Du hast mich einfach nur die ganze Zeit angeguckt. Die Leute, die das beurteilt haben in der Jury, und ihr seid damit immerhin Vize-Weltmeister geworden, wissen die, wie es funktioniert? Weil ich denke,
teilweise.
Da sitzen noch lauter Profis, die denken, also, ja, kennen wir natürlich.
War es nicht damals auch so, dass es der Vizeplatz geworden ist, weil manche dachten, dass wir was vorher abgesprochen hätten?
Ja,
das war so ein bisschen, also
das weiß ich nicht so genau. Das ist
schwer zu sagen. Also,
das waren noch die Zeiten, da waren wir auch noch als die Zauderer, also mit Sascha und Martin war ich noch unterwegs. Und das war eben 2007 oder so. Und da war es eben so, dass wir als Trio auf der Bühne aufgetreten sind und ich musste mit der Gedankenlesennummer eben in Close-Up gehen, also in Tischzauberei, in ein viel kleineres Setting. Mhm. Und weil man konnte nicht als Person sowohl, also konnte nicht zwei Nummern auf der Bühne zeigen. Man konnte nur eine Nummer auf der Bühne und eine in dem kleinen Saal zeigen. Ja? Das war die Regel. Und dann musste ich mich entscheiden. Damals habe ich mich für die Zauderer entschieden auf der Bühne, aber dann musste ich in den kleinen Saal. Deswegen war auch der Impact, also wie sagt man, der Effekt der Nummer nicht ganz so stark, wie er eigentlich hätte sein können, weil am liebsten treten wir mit dieser Nummer eigentlich vor 2000 Leuten auf. Macht eigentlich am meisten Spaß, weil dann kannst du nämlich diese Energie, da geht es nur um Energie. Der Trick ist eigentlich, der ist schon gut, aber der ist letzten Endes nur das Vehikel, um sozusagen die Leute zu unterhalten. Und das schaffst du nur mit Energie. Du
gehst da rein, durch den Saal rennen.
Ich renne dann durch den Saal und alles alle geben mir alles und Diamond sieht alles. Und eben diese Geschwindigkeit, wo du sagst, das ist eben unser Steckenpferd, wo wir sagen.
Aber wir machen es eben auch schon ein paar Jahre zusammen.
Aber jetzt mal ohne Witz, ich kann selbst, das ist so klein auf dieser Karte. Also selbst wenn ich dir die hinhalten würde, die Karte, könntest du sie über die Distanz nicht entziffern, diese Nummer. Du könntest sie nicht lesen. Das ist jetzt schon, ihr habt ja auch alle meine Theorien über den Haufen geworfen.
Ja.
Weil ich dachte, der hat eine Kamera am Hut oder sie hat was im Ohr natürlich. Ja, jetzt habe ich gedacht, okay, es ist die Wortwahl von dir gewesen. Weißt du, jeder Anfangsbuchstabe steht für eine Zahl. Aber selbst da müsstet ihr richtig schnell kombiniert haben. Wer kam denn an mit dieser Nummer? Hast du die von dir aus entwickelt, alleine für dich erstmal?
Nein, das war tatsächlich eine Darbietung, die Timothy schon vorgeführt hatte.
Du könntest das auch.
Also mit einer anderen Partnerin.
Ja, genau. Also ich bin ja nur der Moderator. Also das heißt, ich führe sozusagen, also aber es geht nicht ohne Moderation. Also es geht nicht, es muss ja irgendwie, also sie können natürlich sagen, okay, nehmen Sie mal einen Gegenstand, konzentrieren sich da drauf oder sowas, ne? Mhm. Aber dann haben wir nicht diese Geschwindigkeit, weil die Leute wissen ja gar nicht, wer angesprochen ist. Sie ist ja mit verbundenen Augen.
Ja.
Das heißt,
da denkt man natürlich zunächst mal, okay, klar, die kann ja durchsehen, aber...
Genau. Nee, da muss schon einer diese Geschwindigkeit vorlegen und das bin eben ich. Und genau. Und dieses Kunststück ist.
Aber warum braucht es diese Geschwindigkeit?
Für uns braucht es die Geschwindigkeit. Es gibt noch andere Bühnen-Duos, die das vorführen, die haben eine ganz andere Präsentation. Aber für uns ist diese Geschwindigkeit das, was wir unterhaltsam finden. Ja. Und was wir faszinierend an der ganzen Nummer finden.
Wir können es auch langsamer machen. Wir können natürlich nochmal diesen. Weißt du, dass du mal an ein Datum nur denkst, aber du schreibst trotzdem mal auf ein Datum in deinem Leben, wo du sagst, okay, das ist was Wichtiges in deinem Leben, weißt du, was Emotionales, ne? Aber vielleicht, was man später auch veröffentlichen darf. Ja? Ja. Also so. Und schreibst aber mal vorsorglich das auf den Zettel und faltest es dann zweimal zusammen. Genau. Okay. Wir gucken auch nicht hin, versprochen. Also wir können es auch kaum, weil wir sind auf der anderen Seite von dem Tisch.
Da sind ein paar Monitore zwischen uns.
Da sind einiges dazwischen. Ja. Und du schreibst in der Zwischenzeit auf und dann faltest du es zweimal zusammen, den Zettel. Genau. Ja. Da kann man nicht durchschauen. Ja?
Da kann man nicht durchschauen.
Und zusätzlich zerreiße ich das.
Du zerreißt jetzt einfach diesen kleinen Zettel,
und leg den da hin.
Und ich habe übrigens darauf geachtet, dass wirklich jetzt niemand gucken kann, denn ich hatte neulich mit Jan Becker, dem Mentalisten, zu tun. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, der hat es auch irgendwie erraten. Und da habe ich gedacht, okay, aber der hat das an der gehört. Der hätte es gehört an den Buchstaben, wie ich sie aufgeschrieben habe. Aber ich habe jetzt extra so drauf geachtet und ich habe auch nochmal was durchgestrichen vorher. Nee. Also, okay.
Ja, genau. Und ich möchte mal bitte das Datum, ich weiß nicht, ob es ein Geburtstag ist, ich bin gespannt.
Ja, okay, also vielleicht denkst du nochmal an dieses Datum und nochmal an das, was dich mit diesem Datum verbindet, vielleicht die Person, die dabei war, wo das vielleicht stattgefunden hat. Mhm. Und ja, ich merke schon, das ist was Emotionales und ich sehe auch mehrere Personen und ich denke, das war relativ früh im Jahr, da war es relativ kühl, frisch noch, vielleicht sogar relativ am Anfang, ja, ich glaube, es war am Anfang des Jahres, es war im Januar, ich würde sagen, so Anfang, Mitte Januar, der 10. Januar,
ja. Bitte als nächstes auch nochmal dieses Jahr.
Okay. Konzentriere dich nochmal auf das Jahr. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ist noch nicht sehr lange her, aber schon ein paar Jahre, so ungefähr 10, 15 Jahre. 2011?
Nein.
Es war noch früher.
Ja.
Es war 2000.
Das ist richtig. Das ist... Ich weiß, ihr liebt das, wenn die Menschen einfach gucken, wie alles. Aber das ist jetzt wirklich absurd. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ich nichts verrate durch die Art und Weise, wie ich es schreibe. Es ist wirklich. Und jetzt, okay. Und jetzt war ich aber ganz fies auch. Also es war das Jahr 2000, das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich denke jetzt mal 2001. Oh, okay. Also es ist richtig gemein. Wirklich. Und ich bin nicht böse, wenn ihr jetzt aufsteht und sagt, leck mich. Und dann kommst du mit 2011 an und dann habe ich aber wieder richtig gemacht und dann kamst du mit 2000.
Du bist ja, ich, das ist ja, ja, das ich ist weiß, ja der Wahnsinn.
Ja. Oh Gott, jetzt lass es, aber sowas macht Spaß, schön.
Ja, ja. Schön. Aber lass uns noch mal eine Sache auch probieren. Was gar nicht eine
aber Leute,
ich das, wollte auch gar nicht, ja,
es
ich
macht
weiß.
Einen verrückt, weil es mich den ganzen Abend jetzt beschäftigt. Genau. Ohne Witz, ich habe auf diesen Mini-Zettel geschrieben, keiner von euch hat es gesehen. Ich habe vorher was durchgestrichen, sofort diesen Mini-Zettel zusammen. Du hast ihn zerrissen und du weißt es. Ja, okay,
nochmal. Wir probieren noch was aus. Das ist jetzt keine Gedankenlesenummer, sondern eher eine Vorhersage. Ich lege mal mein Portemonnaie, das lege ich mal ganz weit weg. Ja, so. Und du bist mal so nett und stellst dir vor, du gehst einkaufen. Ja? Du gehst einkaufen. Ich weiß nicht, gehst du gerne einkaufen?
Nein.
Siehst du? Ich auch nicht. aber du musst einen ganz großen Einkauf machen. Richtig großen Einkauf. Jetzt stellst du dir vor, was es ungefähr gekostet haben könnte, und zwar auf Heller und Pfennig. Mhm. Ja, und jetzt mal spontan, sag mal die Zahl, also diesen Betrag, den du ausgeben würdest bei diesem Einkauf. Sag mir mal
laut. Okay, also war wirklich groß. 204,12 €.
204,12 €, weil das ist nämlich verrückt. 204,12 € am 10. Juni, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich meinen letzten großen Einkauf gemacht. Das ist ein Monat her. Seitdem esse ich nichts mehr, weil es ist alles sozusagen eigentlich jetzt sozusagen eingekauft und es ist schon alles aus. Aber ich habe damals den letzten Einkauf gemacht und ich habe tatsächlich eine Vorhersage deswegen in Form eines Zettels, von Einkaufszettel damals, ja, von dem Supermarkt. Ja. Und den hole ich jetzt mal. Warte mal.
Das Portemonnaie liegt jetzt ein bisschen weiter weg.
Ja, und ich verfolge es wirklich mit beiden Augen.
Ja, ja.
Es ist für mich immer sichtbar,
ja, genau.
Das Portemonnaie.
Und da dürfte diese Quittung drin sein. Und ich hole die mal so mit spitzen Fingern raus. Kannst du die mal bitte lesen, was ich da eingekauft habe?
Es steht auf diesem Zettel Quittung über den Betrag 204,12 Euro. Am 10.06.2026.
Das weiß ich noch. Das war ein großer Einkauf.
Also da muss ich nur zu euch sagen, wenn ich einen großen Einkauf mache, dann ist das mehr als 204,12 Euro.
Also ich muss jetzt allen sagen, die zuhören, wirklich. Und ich habe mir auch als Jan Becker neulich auch diese Dinge vorhergesagt hat. Mhm. Und habe ich mich im Nachhinein gefragt, okay, hat doch irgendjemand für ihn geguckt, verstehst du? Und seine Frau war dabei und hat ihm irgendwelche Signale gegeben. Oder er macht ja viel mit dem Handy, hat er das auf so einer Mikrofonfunktion gehabt. Und wenn er meine Antwort wiederholt, 204,12 Euro, steht es plötzlich auf diesem Taschenrechner. Dann denkst du, ja, alles klar, er hat es mit so einer Sprachfunktion irgendwie gemacht. Das sind alles Erklärungen. Das ist hier komplett ausgeschlossen. Mhm. Du hast, bevor ich mir diese Zahl ausgedacht habe, hast du dein Portemonnaie in die Ecke gelegt. Mhm. Ich habe gesehen, wie du diesen Zettel rausgeholt hast. Ja. Und du hast auch nicht lange gekramt oder irgendwelche Ebenen oder dass du irgendwas aufgeschrieben hast. Jetzt hast du natürlich, da drin kann jetzt nur sein, so eine kleine Druckerfunktion. Und da muss ich sagen, geile Geldbörse. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Wenn ihr so große Tricks bewundert, also beide liebt ihr ja Copperfield, ne? Ja. Hast du gesagt, damit will ich immer Diana nennen die ganze Zeit. Das ist total komisch, weil irgendwie Diamond, ich muss immer überlegen, Diamond.
Ja, das war tatsächlich mal mein Spitzname auch kurze Zeit.
Aber. Diana. Ja. Also,
und auf der Bühne heißt sie auch Mina.
Mina und Mina sind
ich bin, Dina, okay. Ich bin Dima und sie ist du Mina.
Dima, genau, Mina in eurer.
In den Rollen, also genau. Weil wir ja gerne auch Rollen annehmen. Und weil irgendwie besteht der Mensch eben aus Rollen und wir alle haben unsere sozialen Funktionen oder so, ne? Und wenn du eben in eine Rolle gehst, dann wirst du dadurch irgendwie freier und zeigst irgendwie eine Seite von dir, die du gerne zeigen möchtest.
Mhm. Ja. Deswegen sind Künstlernamen eigentlich auch was Schönes.
Na klar. Mhm. Und wenn ihr so einen Trick seht von Copperfield, ja? Also zum Beispiel der damals von, der war ja von Copperfield mit der Frau auf der Plattform, die 6 Meter später weiter. Genau. Weißt du, wie es funktioniert? Also ist für dich dann auch ganz klar, ah ja geil, aber er kann es nur mit diesen 3 Sachen gemacht haben, die so geil kombiniert, dass das Ergebnis rauskommt?
Ja, ich meine, heutzutage hat man natürlich schon ein gewisses Verständnis und weiß es natürlich schon ungefähr, wie das gehen sollte, müsste, könnte. Aber das Schöne ist, ich versuche natürlich auch in Zauberschuss zu sitzen und es einfach zu genießen und nicht drüber nachzudenken. Und ich bin dann überrascht und ich freue mich, wenn ich dann was sehe, wo ich nicht gleich weiß, wie es funktioniert. Und dann versuche ich auch nicht drüber nachzudenken.
Echt nicht? Aber es ist doch dein Beruf.
Ja, natürlich, wenn ich mich dann beschäftigen möchte und es selber irgendwie in der Art vorführen möchte, dann ja. Aber ich versuche zumindest dieses kindliche Gefühl irgendwie zu haben und ja, um mich einfach verzaubern zu lassen. Doch, das ist schon ein schönes Gefühl.
Bei Tim habe ich auch einen Blog gelesen, auch wenn du dich nicht mehr daran erinnern wirst, aber du hast deinen Kollegen Maxime Maurice, hast du mal getroffen.
Ja.
Und da hast du gesagt, ich habe eine Illusion gekauft, eine andere reserviert und sein Arsenal an Illusionen bewundert.
Ja.
Man kauft Zaubertricks manchmal auch. Also
genau, also diese großen Illusionen, die gibt es auf dem Zaubermarkt. Und die gibt's sind nicht billig, also da sind schon ordentliche Preise da unterwegs. Also
wir reden durchaus von fünfstellig, das sind über 10.000, 20.000 Euro oder so.
Ja, ja.
Die tragen ja ein ganzes Leben dann auch, okay.
Genau, und da gibt es durchaus die Möglichkeit, die zu kaufen und dann geht aber eigentlich die Kreativität ja erst los. Das heißt, du hast so einen Rahmen, weißt ungefähr den Effekt, aber jetzt sozusagen, dass man einfach nur irgendeine Musik nimmt, dann noch 2, 3 Tänzerinnen oder Tänzer und dann das Ganze einfach nur vorführt, so nach Standard, das ist natürlich eigentlich keine Kreativität. Also,
also das hat eine Berechtigung, viele machen das ja auch und das ist auch schön, aber das ist nicht unser Stil, so würde ich das eher sagen. Wir möchten da gerne mehr rausholen und möchten da gerne unseren Stil drauf.
Aber das versucht drücken. So eigentlich, und bei uns ist es dann meistens irgendwie die komische Variante, aber auch natürlich die Kombination von Komik und tollem Zaubereffekt. Und das ist eben auch das Tolle, wenn du gar nicht damit rechnest, weil der Mensch da vorne hampelt sozusagen rum, macht irgendwelche lustigen Sachen und plötzlich passiert ein Zaubereffekt. Ist natürlich noch krasser, als wenn du groß ankündigst, der Supermagier zeigt die Supertricks und dann kommst du rein und der macht bam, bam, bam und die großen Sachen und so weiter und dann passiert irgendwas und dann sagst du, ja okay, war ja auch angekündigt, ja? Aber wenn du nicht damit rechnest, ist der Effekt natürlich dann größer.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was uns mittlerweile so ein bisschen ausmacht, was den Stil von unseren Shows ausmacht, dass wir so eine Geschichte haben mit Charakteren und wir eben die Zauberei versuchen so einzubauen, dass es eben nicht, wie du gerade gesagt hast, als ein einzelner Effekt dasteht, sondern dass es in die Geschichte passt und dass es einfach passiert und auch einen Grund hat, warum das gerade passiert.
Ja. Ja.
Das ist für uns, glaube ich, auch mal ganz wichtig.
Ja, das hängt natürlich auch mit der Wandlung der Zeit und an dem Wandel des Frauenbildes auch zusammen. Ne, wo wir
das
auch,
genau,
auch versucht
dass man
haben,
eben nicht die Assistentin ist, die mit dem Zauberer zusammenarbeitet und einfach in die Kiste geht und wieder mit einem hübschen Gleitchen und dann.
Das hat immer was Abwertendes, Assistentin.
Also ihr seid relativ gleichberechtigt. Das zeichnet euch ja auch aus. Auf der anderen Seite, bei der Geschichte mit dem Schwert, muss ich auch denken, die Frau im glitzernden Kostüm geht in die Kiste rein und lässt sich durchbohren. Man hat es eigentlich noch nie anders gesehen, oder?
Ja, genau, nee. Deswegen machen wir das auch nicht mehr.
Ja,
das
ist
nicht mehr?
Nein, tatsächlich, das seit
wir
zwei
verkauft.
Jahren Ach, haben wir die verkauft. Ja. Unter anderem auch wegen diesem Grund, dass es eben sehr ungleichberechtigt war und eben auch sehr brutal, auch wenn es bei uns lustig brutal war.
Ja.
Aber es war sehr brutal gegenüber der Frau.
Ich verstehe, wenn ihr sagt, ihr habt diese Nummer verkauft, dann heißt es auch gleichzeitig, dass ihr sie nicht mehr machen dürft.
Genau.
Ja.
Aber ach, guck mal, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, jeder darf verkaufen, der es weiß, wie es geht. Mhm. Und da gibt es weiter. Aber da gibt es schon ein Agreement.
Also ja, wir haben, da ist das Besondere, wir haben nicht nur die Kiste verkauft, weil da gab es ja keine Kiste, das war ja eine reine Karton.
Das war nur
wir
Karton.
Wir haben dem 200 Kartons verkauft, flach zusammengestapelt auf Europaletten.
Den Trick verkauft.
Doch, auch. Aber ich sag mal so, das was an Requisite war jetzt nicht unbedingt der Hauptteil, sondern es war quasi die Tricktechnik, was er machen muss und wie. Und er hat es auch komplett mit der Musik übernommen und sogar das Kostüm benutzen sie von dir.
Ja,
und da sind wir auch ganz stolz drauf. Das sind zwei Dänen, die kamen zwei, dreimal runter zu uns nach Hannover, als wir da gerade gearbeitet haben und haben dann sich das beibringen lassen. Und
das ist auch eine tolle Nummer. Ich mochte die auch sehr lange oder ich mag sie immer noch, weil ich finde, es war auch eine gute Präsentation und hat Spaß gemacht.
Und es ist ja ein Klassiker, ja, ne?
Es ist auch ein bisschen Klassiker. Hm. Unsere war besonders, sage ich mal.
Auch wieder Geschwindigkeit, ne?
Geschwindigkeit, ja. Das war wieder die Geschwindigkeit bei uns.
Weil ich habe ziemlich brutal diese Schwerter da in die Kiste. Und ehrlich
aber
gesagt,
ich werde ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin ja auch kein junges Mädchen
aber
mehr.
Es lag tatsächlich an meinen Albträumen. Also, weil ich,
Tim hat Albträume
ja,
bekommen.
Ja, ich hatte Angst vor dieser Nummer.
Die ist auch nicht ganz ungefährlich, also auch wenn es ein Zaubertrick ist, aber sie ist nicht ganz ungefährlich
gewesen. Okay, ja. Macht ihr jetzt Show? Oder meint ihr, das ist im Ernst?
Nee, das ist ernst.
Ach, wirklich ernst?
Ja, das ist ernst. Also das heißt, es sieht ja gefährlich aus und es ist eigentlich theoretisch nicht gefährlich, aber man kann gar nicht so doof denken, wie es passieren kann. Und man traut sich ja auch manchmal auch selbst nicht über den Weg. Also man sagt so, ist man immer hundertprozentig da und kann es nicht irgendwie noch einen Weg geben, wo irgendwas schiefgehen kann. Und das wollten wir ausschließen, weil dazu ist eben das Leben viel zu wertvoll, um sich irgendwie in Gefahr zu bringen. Ich habe auch mal früher, da gibt es die schlimmsten Zaubertricks, aber ich habe auch mal diesen Nageltrick vorgeführt, der ja sehr oft schief gegangen ist, wo sozusagen so vier Tüten und darunter ist ein Nagel mit der Spitze nach oben und du haust drei Tüten nacheinander mit der flachen Hand kaputt und dann nimmst du die letzte Tüte ab und da ist dann der Nagel mit der Spitze nach oben.
Da gab es doch mal so ein virales Video aus dem Fernsehen, wo es im Fernsehen jemand gemacht hat und sich da vor Live-Kamera
die Hand kaputt
geschlagen hat.
Und
also Zauberei kann durchaus gefährlich sein.
Ja, ja. Also gerade diese Death-Defying-Tricks, woran ja auch Houdini letzten Endes dann gestorben ist. Ne? Also ich meine, diese todesmutigen Sachen, wo er dann gesagt hat, ja, mir kannst du in den Bauch hauen und das macht mir nichts. Mhm. Und dann
ganz so dramatisch war es bei uns nicht. Also ja, bei uns war dann doch der Hauptteil, dass wir es nicht mehr vorführen, eben dieses Frauenfeindliche wollten wir eben wegbekommen. Wir wollten unsere Shows clean machen. Also unsere ganzen Shows, Kindershow und auch Erwachsenenshow, ist clean. Wir versuchen clean zu sein, wir versuchen keine eben nichts Diskriminierendes und keine schlimmen Wörter zu benutzen und so weiter.
Also bei dem Nagel damals hast du dir wehgetan noch irgendwann
nein,
mal?
Nein,
ach,
nicht.
Da nicht?
Nein. Aber ich möchte gar nicht ausdenken. Ich hatte einfach nur Glück. Okay. Ich habe, glaube ich, einfach nur Glück gehabt.
Aber wenn du ein richtiger Zauberer bist, dann brauchst du kein Glück. Dann klappt das so, dann hast du das
aber
so
wir
drauf.
Wir reden ja jetzt unter uns. Also ich meine, hört ja keiner zu.
Was ist der schlechteste Zaubertrick, den ihr mal gesehen habt? bei jemandem.
Oh, wow.
Wir müssen ja keinen Namen nennen.
Ja, der schlechteste Zaubertrick.
Aber du sagst wirklich, ey, da war dick, fett irgendwie, wir waren im Publikum, wir haben uns das angeguckt und dann, okay. Ja.
Das ist, glaube ich, immer die Präsentation. Ne? Ist, ich weiß nicht, ob es der Zaubertrick ist an sich, aber es gibt sehr viel schlechte Präsentationen, wo man dann sagt, oh, das also hätte man wirklich besser erinnern, vorführen können.
Okay. Ich kann mich noch erinnern, ich sage jetzt auch nicht wo, sonst kommen wir auch wer es vielleicht gewesen sein könnte, aber wo dieses eine Auto nicht verschwunden ist, wo der das Auto hat, weggezaubert hat.
Oh ja.
Und dann ist es nicht verschwunden.
Ja, ja.
Und dann hat man gesehen, wie es geht und das ist schon sehr, sehr unangenehm.
Ich glaube, immer wenn man sieht, wie es geht, dann ist es ein sehr schlechter Zauber.
Oh, ja. Wann war das letzte Mal bei euch der Fall?
Dass bei uns was nicht funktioniert?
Täglich, täglich.
Aber man sieht es nicht. Also täglich schon, aber man merkt es halt nicht.
Ja, ich glaube, man merkt es mittlerweile nicht mehr so.
Wer, wir oder die Zuschauer?
Bei uns.
Nein,
ja,
die Zuschauer merken es nicht.
Naja, also bei Kleinigkeiten gehen bei uns schon was schief. Also das kann schon passieren. Also,
ja, gut. Ich meine, wenn man dreimal am Tag eine Show spielt, ne, also jetzt seit März 300, heute ist die 306. Show gewesen, da passiert natürlich was.
Und woran liegt das dann?
Das liegt daran, dass wir nicht geübt haben. Und zwar ist es nämlich so, dass wir, wenn wir am Anfang, ist natürlich jetzt ein Geheimnis.
Ja, ja?
Klar.
Bleibt
doch
unter
bleibt
uns.
Unter uns. Ja. Und wenn wir in so eine Saison reingehen, wo wir wissen, wir werden 600 Shows spielen, ja, von März bis November, dann werden wir am Anfang bestimmte Kundenstücke einbauen, die mit der Zeit besser werden, ja, und die am Anfang aber noch nicht so richtig gut sind. Und wo wir sagen, okay, abgerechnet wird immer zum Schluss. Ja, also das heißt, du wirst Höhen und Tiefen erleben und dann kannst du bestimmte Sachen einbauen, die noch Übungsbedarf haben.
Und viele Zaubertricks kann man aber auch nur mit und vor Publikum üben. Manche Sachen sind einfach sehr schwer. Also auch dieses Gedankenlesen, was wir gerade gemacht haben, das funktioniert nicht ohne Publikum. Das ist total schwer, das zu üben, ohne Interaktion mit Menschen. Und deswegen sind manche Sachen, gerade bei der Zauberei, am Anfang noch ein bisschen holprig.
Und dann können sie auch mal schief gehen.
Aber da muss man gut mit umgehen können einfach.
Ja,
also wir
genau.
können über uns lachen. Ich weiß nicht, heute ist nichts schief gegangen, aber wir... Ist nicht, ja, du guckst mich jetzt so an, ist was schiefgegangen? Vielleicht ist was schiefgegangen.
Was
ich kann mich
daran,
an so eine Sache kann ich mich erinnern.
Sag, was war's?
Ich bin da gut im Verdrängen. Timothy,
okay, Timothy, was war's?
Das Radio ist nicht so richtig verschwunden, oder?
Heute. Ah, okay, ja.
Das war's ist nicht
das
so
Radio.
Richtig verschwunden.
Das Radio. Das Radio. Das war noch so ein bisschen da. Ja?
Aber wenn man es nicht so ernst nimmt und sagt, okay, es ist nicht so richtig verschwunden, aber ich lache eben selber drüber, dann lacht das Publikum mit.
Ja. Wir gucken uns dann auch so an, okay, da müssen wir nochmal ran.
Okay, und wenn was wirklich nicht glatt läuft und man weiß, okay, das war jetzt nicht so toll, wie lange darf man sich ärgern?
Ja, bis zum nächsten Kunststück.
Okay, 0,1 Sekunden.
Ja,
man muss also ja wieder ärgern, fokussiert sein.
Ja, also ärgern tun wir uns darüber eigentlich gar nicht. Was sozusagen ungewöhnlich ist bei unserem Beruf im Europapark, ist, dass es eben Freizeitpark ist. Und wir sind in Konkurrenz mit sehr vielen Attraktionen. Ja, das heißt also, wenn wir ein Publikum haben, was sozusagen sich nach 10 Minuten überlegt, naja, eigentlich müsste ich jetzt doch zu der Attraktion XY, weil da habe ich nämlich ein Virtual Line Ticket. Und dann kann es schon mal sein, dass links und rechts so 2-3 Leute den Saal verlassen. Ne?
Ja. Und, aber ihr wisst immerhin, das liegt daran. Es liegt wahrscheinlich nicht an euch.
Ja.
Könnt ihr euch locker einreden.
Also,
genau. Das ist aber natürlich dann die Hürde, dass man da einfach weitermacht und sagt, nee, es liegt nicht an der Show, sondern es liegt eben, die haben eben irgendwelche Tickets für die Warteschlange und so weiter. Das ist die Schwierigkeit im Europapark. Dieses Freizeitpublikum Parkpublikum ist ein ganz anderes, als wenn die Leute zu dir in die Show kommen. Die wissen, wer wir sind, die wissen, was sie erwartet und die wollen da sein.
Genau, und die Erwartungen sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Die haben sich ja meistens keine Gedanken oder haben sich jetzt nicht groß über uns erkundigt oder so, sondern die gehen ja einfach da rein, weil da ein Theater ist und da ist eine Tür offen und da gehen wir mal rein. Weißt du so?
Wie lange ist die Show? Halbe Stunde? Dreiviertelstunde? 27 Minuten.
Genau, wir haben sie schon gekürzt. Die war eigentlich 32 und haben eine unserer Lieblingsnummern rausgeschmissen.
Weil?
Was total schade. Ja, weil 32 ist gerade, wenn im Theater manchmal 30 Grad sind oder sowas und die Leute fächern und hecheln und dann sind 27 weitaus weniger als 32. Und deswegen haben
es
wir
es wird leider sehr warm im Theater, ja. Und dann zählt jede Minute. Und im Park ist auch alles so getaktet, auch mit dem Einlasspersonal. Und länger als 30 Minuten sollte die Show auch gar nicht gehen. Und danach müssen die schon wieder zur nächsten Attraktion. Und dann können 2 Minuten sehr, sehr lange sein.
Ja, total. Mhm. Sag ganz kurz, wie ist Houdini ums Leben gekommen?
Naja, er hatte ja eben diesen Trick, dass er sozusagen auf die Bühne jemanden holt und der soll ihm in den Magen schlagen und ach, er überlebt das. Und dann ist er wohl bei irgendeiner Veranstaltung, hat irgendein Student ihm in den Magen geschlagen, ohne dass er darauf vorbereitet war. Und dann hat er einen Milzbruch, glaube ich, gehabt und ist da dann gestorben.
Okay.
Ja, leider.
Okay. Ja. Ihr seid ja auch viel unterwegs gewesen in der Welt. Also ihr wart doch zumindest auf dem Schiff in den USA. Mhm. Irgendwann kommt Vegas natürlich noch. Wie oft habt ihr schon Leute getroffen, die aber glauben, dass sie wirklich magische Kräfte haben?
Dass die anderen Personen magische Kräfte haben?
Ja, die kommen zu euch und sagen, ich weiß, dass ihr seid Zauberer, aber ich habe wirklich magische Kräfte.
Das ist tatsächlich passiert. Mir ist das passiert, hier in Deutschland allerdings.
Deutschland.
Und zwar in Saarbrücken, glaube ich sogar.
Aber war das nicht, also ich kann mich, Entschuldigung, aber ich vielleicht denke an was anderes, aber ich weiß noch in den USA, auf der NCL, auf der Norwegian Cruise Line.
Ja, die Dame dachte, dass ich wirklich magische Fähigkeiten habe.
Ach, die dachte.
Richtig, das war jetzt aber das Umgekehrte.
Das habe ich jetzt aber auch gerade gedacht, also ehrlich gesagt, verstehst du?
Also das ist in Amerika sehr häufig passiert, dass Leute mir nicht geglaubt haben, dass wir Tricks verwenden. Einfach.
War das die Frage?
Man konnte die Person nicht überzeugen, dass ich jetzt nicht wirklich mit ihrer... Also, da ging es um die verstorbene Tante, dass ich mit der keinen Kontakt aufnehmen kann.
Okay,
und das ist natürlich sehr tragisch, weil man möchte den Personen natürlich helfen, aber es sind halt Tricks. Und das ist gerade in Amerika teilweise ein bisschen schwierig. Umgekehrt, wie die Frage ja eigentlich war.
In Saarbrücken?
In Saarbrücken ist tatsächlich eine ältere Dame auf mich zugekommen, die gesagt hat, sie kann spüren, ob man Krankheiten hat. Und kann die heilen.
Okay.
Und zwar einfach nur, indem sie ihre Hände vor deinem Körper bewegt. Und sie war da sehr überzeugt davon. Und da haben auch sehr viele mitgemacht, die das auch geglaubt haben. Und ich habe auch dann mitgemacht, denn sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, sie möchte auch mich heilen und so weiter. Und ich war sehr gespannt, denn ich habe Diabetes Typ 1.
Mhm.
Und dachte mir so, also wenn sie mir das sieht man mir nicht an. Und gedacht, wenn sie mir das jetzt auf den Kopf zusagen kann, dann glaube ich an Zauberei.
Ja.
Das konnte sie leider nicht. Also,
okay. Ja. Und im nächsten Jahr ist sie gestorben.
Das wisst ihr?
Ja.
Nein.
Leider. Ach,
woher wisst ihr das?
Das wissen wir, weil sie war ein ständiger Gast da in diesem Alexander-Kunst-Theater. Das war so ein Spiegelzelt. Und das heißt, sie konnte sich selber nicht heilen, hat aber immer versucht, andere zu heilen, was natürlich sehr, sehr traurig ist.
Okay.
Ja. Das war eine sehr nette Dame.
Okay. Ja.
Wenn ihr euch mal wieder etwas Neues ausdenkt, was inspiriert euch dann? Also mit welchem Gedanken, mit welcher Begegnung, mit welchem Erlebnis kann so ein Trick zum Beispiel anfangen?
Also jüngstes Beispiel dafür war eigentlich diese Kombination von dieser einen Nummer, die wir gerade rausgeschmissen haben. Ne? Also dieses sogenannte Kubusspiel, das ist also ein Spiel mit Würfeln, die quasi immer wieder in dieselbe Reihenfolge geraten durch magische Bewegungen.
Das sind vier Würfel, da steht 1, 2, 3, 4 drauf und man kann sie verstellen, dass dann eben 2, 3, 1, 4 steht und am Schluss ist es wieder in der richtigen Reihenfolge.
Genau, und auch das Publikum kann entscheiden, wie rum man diese und in welche Richtung man diese Würfel drehen soll und so und dann macht man eine Hülle drüber und dann ist es wieder 1, 2, 3, 4. So. Und dieses Kunststück, das haben wir kombiniert mit einer Idee aus dem Film Der Hofnarr, mit Danny Kaye.
Okay.
The Chalice from the Palace. Also ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also auf Hofnarr heißt der Film und auf The Jester heißt es auf Englisch.
Okay,
und daher redet er die ganze Zeit nur immer von The Chalice of the Palace with the pallet with the poison.
Ja, das ist ein sehr lustiger Zungenbrecher, wo es darum geht, dass er sich eben merken muss, wo das Gift ist, damit er es nicht selbst trinkt.
Genau, dann wird es aber vertauscht und dann sagt sie, the pallet with the poison is not in the chalice from the palace, sondern with the dragon from the dragon oder keine Ahnung was. Und du lachst dich nur kaputt. Und diese Sache, die haben wir dann auf Deutsch auf diese Würfel übertragen und das war schon ein Highlight. Also
einen eigenen Text geschrieben, aber eben mit diesem Muster sozusagen.
Mhm. Dieses ganz Schnelle und so entsteht dann Kreativität eigentlich, wenn du zwei Sachen, die nicht zusammengehörst, zusammenbringst.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, denke dir einen Trick aus mit einem Tennisschläger.
Ja.
Hättest du einen Ansatz oder
ich fände es ehrlich gesagt nicht sehr attraktiv. weil
das sagt derjenige, der jede Woche
ich
Tennis spielt.
Ich spiele super gerne Tennis, aber ich muss sagen...
aber ganz kurz mal. Ich versuche dich nur gerade zu lesen. Du? Ich versuche nur gerade zu lesen, wer vielleicht sein liebster Tennisspieler ist. Wenn du sagst, er ist Tennisfan.
Ja.
Jannik Sinner?
Ja. Witzig. Natürlich. Aber, also,
aber ich werde dir nicht verraten, wie ich es gemacht habe.
Ich rate auch nicht.
Du weißt ja selber nicht mehr, was in deinen Blogs gestanden hat.
Genau,
weißt du?
genau. Ach, daher.
Zufälliges Thema.
Also Tennis ist wirklich ein toller Sport, aber ich glaube nicht, dass ich Tennisschläger und Zaubershow jetzt für mich als eine wirklich sinnvolle Sache...
Doch, ich habe eine Idee. Du könntest ihr den Tennisschläger über den Kopf hauen.
Ja.
Die Bespannung geht kaputt. Du drehst dich einmal um. Nicht nur steht sie im roten Kleid da, sondern die Bespannung ist auch wieder heil.
Also das hat mehrere Probleme, diese Idee, weil es ist ein...
Erstmal, dass der Tennisschläger über meinen Kopf gehauen wird.
Genau, das ist misogyn, das ist Frauen, das ist gut, das machen wir nicht.
Dann so, umgekehrt halt.
Ja. Umgekehrt finde ich, das ist eine sehr gute Idee.
Umgekehrt ist es auch
super. Oder ihr verkleidet euch als Tom und Jerry, macht diese Geschichte, dann geht das auch auf der Bühne durch.
Aber ich finde, man könnte eine sehr lustige Nummer machen. Wir machen den ersten Tennisschläger kaputt, egal auf welchem Kopf. Dann erscheint der nächste Tennisschläger und wir produzieren jede Menge Tennisschläger und jede Menge Tennisbälle und die ganze Bühne ist voller Tennis-Equipment.
Aber, also ist doch eigentlich, aber Tennis spielen ist sowieso so ein Boomer-Sport, weil du musst ja, heutzutage musst du paddeln.
Ja, aber es kommt also wieder. Wenn Zverev das nächste Grand Slam-Turnier gewinnt, kommt Tennis wieder.
Ja, ich freue mich drauf, aber letzten Endes würde ich erstmal sagen, ist das überhaupt sexy. Also ist das überhaupt irgendwie eine Sache, die man gerne sehen würde? Mhm. Weil letzten Endes wäre das, glaube ich, nicht so ganz unser Stil. Okay. Weil wir dann doch eher coole Sachen machen. Möchte ich mal sagen. Und auch für Kinder. Ja, also,
Kinder-Tennisschläger.
Ja, das Ding ist ja, dass wir eben Kinder ernst nehmen und auch nur Sachen für Kinder zeigen, die wir also auch selber cool finden und auch als Erwachsene cool finden. Und deswegen würde ich eben auch Tennis auch nicht für Kinder zeigen, das interessiert jetzt auch nicht so sehr. Also ich muss sagen, du müsstest mir schon einen Grund liefern, warum man jetzt eine Tennisshow machen würde.
Na, ich dachte nur, weil du Tennis-Fan bist, einfach mal hättest du vielleicht Spaß daran, einfach das als Ausgangssituation zu nehmen.
Ja, aber das ist tatsächlich Privatvergnügen, das wirklich eher als Kompensation der Bühne gedacht ist und nicht so sehr als eine Bühnenshow. Tut mir leid, da scheitert es leider schon.
Ihr habt Simsala, das neue Programm gerade, da wird auch eine Geschichte erzählt, das ist auch für die ganze Familie im Europapark. Zunächst mal, wo ist das BIM geblieben?
Das BIM?
Also die Entstehungsgeschichte ist eigentlich so, dass die schon mal Simsala Shakespeare hieß, denn es geht darum, dass ich Wilhelmina Shakespeare bin, also eine weibliche Shakespeare.
Shakespeare war ja auch möglicherweise eine Frau, das wissen wir auch.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Vielleicht
genau,
auch eine Frau,
richtig.
Ja.
Daher kommt auch Mina, Wilhelmina.
Ja, Wilhelmina, also Mina ist die Weiterentwicklung. Und die kommt aus der Vergangenheit und wird als Geist und wird von dem Geisterjäger Dima, aka Timothy Trust, versucht wieder zurück in ihre Zeit zu geschickt zu werden. Mhm. Und das möchte sie natürlich nicht, denn das 21. Jahrhundert ist sehr cool und da gibt es Pizza, was sie sehr begeistert. Und sie möchte unbedingt hier bleiben und versucht dann alles dagegen zu tun, dass sie zurückgeschickt wird. Sie klaut die Batterien, die für die Zeitreisemaschine benötigt werden und versteckt die und so weiter. Am Schluss hat sie dann das Einsehen, dass es vielleicht doch sein müsste, damit nicht die ganze Welt zusammenbricht, dass sie zurückgeschickt wird. Aber die Mamina finden vielleicht zusammen eine Lösung, dass sie bleiben darf.
Ja. Und ihr habt ein bisschen Shakespeare auch den Kindern nahegebracht. Das finde ich aber auch ein interessanter Ansatz.
Ja.
Shakespeare und Kinder.
Ja, du darfst es halt nur nicht in den Titel packen.
Das haben wir dann festgestellt, dass es im Titel nicht unbedingt sinnvoll ist, denn das ist ein bisschen abschreckend. Shakespeare ist doch sehr harter Tobak.
Es wirkt sehr erwachsen dann auch.
Genau, und deswegen heißt es Simsala.
Okay.
Genau. Ja.
Außerdem wollten wir nicht allzu sehr mit Kalanak in Verbindung gebracht werden. Weil
mit wem?
Mit Kalanak. Helmut Schreiber, das war ein Zauberer, der auch in den Jahren 1933 bis 1945 unterwegs war, der dieses Wort Simsalabim geprägt hat.
Ist das wahr? Kommt es wirklich aus der Zeit
auch? Kommt von ihm, ja. Simsalabim kommt von Helmut Schreiber.
Ach, guck.
Ja, alias Kalanak. Und da ist nämlich zurzeit in Dresden und es gibt auch fürs nächste Jahr neue Termine und da werde ich dringend mir noch Tickets kaufen müssen. In Dresden in der Oper Gibt es da eine Revue oder ein Ballett? Ich weiß nicht, ist es ein Ballett?
Ich glaube, es ist ein Musical.
Ist ein Musical? Mhm. Über Helmut Schreiber, über Kalanak.
Ach, okay, das ist spannend.
Und das war ein Zauberer, der das geprägt hat. Und er ist eine zwielichtige Person. Also es ist nicht sozusagen so, dass er Teil der NSDAP war oder so. Aber, aber man weiß es alles nicht so genau. Mhm. Und er hat ja, war ja auch Experte darin, Sachen verschwinden zu lassen. Also ne?
Ja. Nein, da bleiben wir bei Simsala und die meisten nennen es tatsächlich Simsalabim, aber
ja,
wir sind Simsala.
Genau.
Simsala. Ach, guck mal, ich wusste nicht, ich hätte gedacht, es kommt irgendwie aus irgendeinem Märchen, aus Aladdin oder Tausend und eine Nacht.
Simsalabim. Also bei Abracadabra ist das auch.
Abracadabra, okay. Ja. Ah, oh, aber Abracadabra, das ist ja...
Das ist Arabisch wohl eher.
Arabisch, ne?
Arabisch oder Hebräisch und könnte sein, dass das sowas ist wie... Das heißt, ich sage etwas und dann wird es so. Da gibt es so mehrere Theorien,
richtig,
aber
genau.
Das könnte sein. Während Hokus Pokus offensichtlich aus Hoc est Corpus Meus, also aus der Kirche eigentlich kommt. Ja.
Ach, guck
eine Verballhornung von Hoc est Corpus Meus.
Ach, guck mal. Jan Becker hat ja Abracadabra hier so als Dreieck auf seine Brust tätowiert.
Ja.
Das ist so ein Dreieck, es besteht nur aus Abracadabra, Abracadabra, aber nur aus diesen ganzen Buchstaben fortlaufen.
Ja.
Und dann gibt es so ein Dreieck.
Ja, der macht mir Sorgen.
Immer einen Buchstaben weniger.
Was für ein Tattoo hast du, Timothy?
Ich habe mir wirklich überlegt, was ich für ein... Ich habe gar kein Tattoo.
Du hast gar kein... Das betrifft so selten Menschen,
die kein Tattoo.
Du auch nicht?
Nee, ich auch nicht. Aber ich hätte gerne.
Drei, ehrlich?
Ja, schon ein bisschen.
Okay, was wäre was?
Das ist der Punkt. Also ich habe immer so ein Lieblingstattoo, wo ich sage, das ist es. Und dann bin ich 2 Monate später sehr froh, dass ich es mir nicht gestochen habe.
Aber ich habe mal gehört, es gibt so ein Zeichen für Organspende.
Ja,
stimmt, sowas kann man sich tätowieren lassen.
Dass man sich das drauf tätowieren, dann braucht man keinen Ausweis.
Das ist ein sinnvolles Tattoo, sowas würde ich mir auch stechen lassen, ja.
Oder ein Shakespeare-Kopf halt.
Oder ein Shakespeare-Kopf.
Ja, auf der anderen Seite war Shakespeare ja eine Frau.
Ja,
dann können wir nicht den klassischen Kopf nehmen, den man kennt.
Dann müssen wir das Theatersymbol nehmen, also, das lachende und das weinende Gesicht.
Das könnte man machen, ja.
Ja.
Ich danke euch für euren Besuch und dass ihr ein bisschen Magie versprüht habt hier.
Vielen Dank, dass ihr da sein durften.
Auf wirklich sehr eindrucksvolle Art und Weise, weil hier wenig... Gelegenheit war für Hokuspokus. Ihr habt wenig Gelegenheit gehabt, irgendein Setting aufzubauen, mich in irgendwas reinzuquatschen, sondern das war so ganz straight, simpel und krass.
Ja, wir können nichts anderes. Danke.
Timothy, Trust und Diamond. Wo kommt der Trust? Also den Timothy, du heißt irgendwie einen anderen Namen, hast du ja, Timothy Trust, klingt ja ganz gut.
Ja.
Aber diesen Namen, wer hat dir erstmal Diamond gegeben?
Diamond, das ist gemeinsam entstanden.
Thomas Otto,
Thomas Otto eigentlich, ja, der Zauberer Thomas Otto aus Hamburg.
Ah, okay,
der hatte die Idee und ich fand das eigentlich
okay.
Ganz schön.
Der kommt eigentlich auch eher aus der Lübecker Gegend.
Okay, aus der Lübecker, das sind die Besten. Ne?
Ja,
und den Timothy, wo hast du den her? Also den Timothy Trust?
Auf den Malediven, das war sozusagen so meine Zeit des Wandels, also wo ich sozusagen von dem Juristen dann nicht mehr wusste, das war Ende der 90er eben und dann bin ich eben als Wassersportlehrer, was noch so ein Hobby auch war, und ist als auf die Malediven gegangen, war der Wassersportlehrer und bin dann über das Millennium, dann über diese Zeit, habe ich mich dann entschieden, ich muss irgendwie, mir muss neu starten, mache einen neuen Namen, mache alles neu. Und dann war es eben eigentlich ein Zauberer, der hieß David Jonathan Bess, den ich 1997 bei der Weltmeisterschaft in Dresden gesehen habe, meine erste Weltmeisterschaft, die ich geschaut habe, also Zauberweltmeisterschaft, und da fand ich den Rhythmus so gut. Und dann dachte ich mir, Timothy Trust ist eben, glaube ich, Dactylus und Jambus oder so ähnlich, also auf jeden Fall Tim, da, dam, dam. Und das,
da sind wir bei Shakespeare wieder,
da sind wir bei Shakespeare,
überall.
Genau. Und dann, und daraus ist eben dann Timothy Trust entstanden und es hat mir gut gefallen. Auch harte Konsonanten kann man sich gut merken.
Okay.
Ja, sind nicht unbedingt sympathisch. Also harte Konsonanten sind auch so ein bisschen hart, halt, ne? Aber man kann sie sich gut merken.
Aber es kann man nicht gut Bauchreden, ne? Timothy Trust. Obwohl, es geht so.
Ja, es ist auf jeden Fall wäre schlimmer als Baldwin Bieber.
Bieber.
Also, was
Justin,
Bieber?
Justin Bieber wäre kein guter Name für uns.
Nein. Nee, den nehme ich nicht.
Und verratet mir ganz zum Schluss noch, wie der Anfang von euch beiden war. Wo war eure allererste Begegnung?
2006, oder? Bei der
Weltmeisterschaft. Ja, das stimmt. 2006 bei der Weltmeisterschaft. Da war
beide
ich
als Teilnehmerin.
Ich habe nicht auf der Bühne teilgenommen, okay. Ich war nur als Zuschauerin dort. Und Timothy hat teilgenommen und ich habe ihn mit einem Wäsche... Sack auf dem Rücken auf dem Fahrrad mitten in Stockholm zum ersten Mal getroffen. Und da gibt es sogar noch ein Foto, denn er war schon länger in der Zauberszene unterwegs und ich war damals noch sehr jung und
Zauber-Groupie sozusagen.
War ein Groupie und fand ihn sehr, sehr cool. Und dann ist er in Stockholm da an mir vorbeigeradelt und hat kurz Hallo gesagt.
Und da war die Coolness auch dahin.
Mit so einem blauen Rucksack voll Wäsche irgendwie, war zum Waschsalon und da gibt es ein Foto. Das war unsere erste Begegnung. Ja. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis es dann zur Zusammenarbeit kam.
Ja. Ach, wie schön. Mhm. Ich danke euch für den Besuch. Danke, das war total schön, mit euch so ein bisschen also hinter die Kulissen zu schauen. Also zumindest das, was man sehen darf.
Ja. Und wir haben uns um Kopf und Kragen geredet.
So ja, aber ihr habt alle neugierig gemacht. Da bin ich ganz sicher. Kommt gut nach Hause.
Danke.
Dankeschön.
Viel Spaß weiter bei den, nächsten 306 Shows, die ihr während der nächsten 4 Wochen machen werdet.
Ja, locker.
Und dann bis bald mal wieder.
Tschüss.
Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Mario Neumann und mache den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Dafür treffe ich irgendwo irgendeinen Menschen. Wir verabreden uns, setzen uns ins Studio und reden.
Es ist mir passiert in meinem Leben, dass ich da schwanger geworden bin und habe dafür einen halben Arsch voll gekriegt und hatte eine Abtreibung, weil ich gesagt habe, unter solchen Voraussetzungen, wie soll ich das machen? Diese Gewalt von dem Mann, dann dieses Kind, das war eigentlich Vergewaltigung in der eigenen Ehe.
Es geht eine Stunde lang um das, was den jeweiligen Gast beschäftigt, um seine Themen, sein Leben, was ihn begeistert, ärgert und ausmacht.
Ich wohne tatsächlich in einem Ghetto, weil da jeden Tag Polizei rumfährt, jeden Tag Stress ist und jeden Tag Prügelei ist.
Kommt mich an, ich falle, wenn ich falle, wie ein Stein auf dem Boden.
Es ist eine der schwerste Entscheidungen, die du als Eltern treffen kannst, dass du sagst, mein Kind muss in der Klinik.
Extrem simpel. Gleichzeitig ganz schön verrückt, weil ich kenne die Leute ja vorher gar nicht. Eine Stunde Reden, den etwas anderen Interview-Podcast gibt es alle 2 Wochen hier in der ARD Audiothek. Wir hören uns.